Licht ins Dunkle, der Medizin-Podcast. Heute Sondersendung, es geht um den Pinktober, es geht um die Präsenz in unserem Bewusstsein von Brustkrebs im Speziellen. Ich erzähle heute 4 Geschichten von Krebs, 3 Tote, eine Überlebende, relativ realistisch. Habt Spaß. Ja, da sind wir nun im ersten Podcast ohne Gesprächspartner. Und aus dem aktuellen Anlass, weil wir Pinktober haben, das heißt, ein Monat, an dem man über Brustkrebs nachdenken sollte, über Vorsorge nachdenken sollte. Und wir denken heute, also kann jeder daran denken, an was er will, aber ich würde heute gerne 4 Geschichten über Krebs erzählen. So. Von den 4 Geschichten, die ich über Krebs erzähle, das ist alles aus meiner Umgebung, also eine sehr gute Freundin, Vater, Schwiegervater, Schwester. Alle hatten mit Krebs zu tun, leider sind 3 gestorben. Und alle 3 hätten mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen mehr Achtung auf sich selbst oder mit mehr Achtung von den Ärzten möglicherweise leben können. Man weiß es nicht, an Krebs kann man immer sterben, aber hört selbst. So, ich fange an mit meinem Vater. Das hatte ich schon mal genauer besprochen mit meiner Frau Anke und werde es noch genauer besprechen mit der Chefärztin der Urologie vom Unfallkrankenhaus Berlin. Die hat mir ein Gespräch versprochen, worüber ich mich sehr freue. Und deshalb fasse ich das auch noch kurz zusammen. Also mein Vater war ein Arztgänger vor dem Herrn. Ne? Wie andere in die Kirche sind, ist mein Vater zum Arzt. Schon als ich klein war, war das völlig üblich, dass mein Vater regelmäßig zum Arzt ist, hat sich kontrollieren lassen. Alles war gut, hat auch immer viele Tabletten bekommen, ne? Dann war der Blutdruck nicht in Ordnung und keine Ahnung. Ich dachte immer, das ist so richtig, das war, wenn man so um die 50 ist, dass man dann anfängt, Tabletten zu nehmen. Irgendwann kam er, da war ich dann, damals war ich normaler Krankenpfleger, meine ich, oder war ich schon Anästhesie? Egal. Auf jeden Fall kam er nach Hause von der Blutuntersuchung von seinem Urologen und meinte, Jan, mein PSH-Wert, also das prostataspezifische Hormon, ist erhöht. Ich habe Krebs. So, Prostatakrebs. Hat auch gepasst, da war um die 60, 65. Die Diagnose stand allein durch die Laboruntersuchung. Also es erfolgte kein MRT, es erfolgte keine Bildgebung und mein Vater hatte bis zu dem Zeitpunkt und übrigens auch danach nicht, während seiner Therapie nicht eine charakteristische, wie wir sie als Laien, ja, als Prostataträger oder als Begleiter von Prostataträgern, hatte er kein Problem mit seiner Prostata. Einfach null. Es war kein Blut im Urin, er konnte pullern, urinieren, wie jeder andere. Es war nur einmal zur Blutkontrolle beim Urologen der PSH-Wert erhöht. So. Dann hat man ihn, wie es so ist, ne, zur Bestrahlung geschickt und die Bestrahlung hat, ganz kurz zusammengefasst, seinen Darm und seine Blase verbrannt. So, die waren kaputt. Die gingen hinterher nicht mehr. So, und die Probleme, also im Darm, das weiß man ja, ne, das ist die einzige Möglichkeit, wenn man nicht zufällig eine Infusion bekommt, alle Nährstoffe, die der Körper braucht, zum Beispiel auch zur Blutbildung, aber eben auch für alle anderen Sachen, für Eiweiße oder so, dafür müsste der Darm relativ gut funktionieren. Beim Vater, und bei meinem Vater hat gar nichts mehr funktioniert, was den Darm betrifft. Null, niente. Die Blase war so verbrannt, dass ständig dann geblutet hat. Das heißt, er hatte dann tatsächlich Blut im Urin, aber nicht vom Prostatakrebs, sondern von der verbrannten Blase. Wie gesagt, ihr könnt euch gerne die Folge nochmal anhören, wenn ihr wollt, da bespreche ich das genauer, aber Fakt ist, dass man heutzutage, glaube ich, alleine aus einer Blutuntersuchung keine so komplizierte, aggressive Therapie ableiten sollte. Wichtig wäre natürlich vermutlich gewesen, wir haben uns damals auch noch Zweitmeinung eingeholt, aber das war irgendwie so, dass ich sage, ja, Bestrahlung ist okay. Es hat keiner widersprochen, alle Ärzte, die ich so in dem Bereich kannte, sagten, ja, komm, mach das gut für deinen Vater, ist schon alt, OPs sind schwer. Das ist eine gute Methode, um Prostatakrebs zu bekämpfen. Gestorben ist er definitiv an der Therapie. Ich sage jetzt nicht, dass er nicht am Krebs vielleicht auch gestorben wäre, das kann alles sein. Ich sage auch nicht, dass er keine Therapie gebraucht hätte. Ich sage nur, reine Beobachtung, mein Vater ist an der Therapie gestorben. So. Und da natürlich alle Ärzte, die ihn behandelt haben, Bekannte von mir waren, ne, kam dann natürlich auch jeder irgendwie mit einer Idee um die Ecke, und meinte dann, ja, mit der Blase, vielleicht sollten wir jetzt die Therapie einstellen. Und da muss ich sagen, da waren wir damals aber auch konsequent und haben gesagt, also wenn jetzt eine Nebenwirkung kommt, die vorher beschrieben ist, ja, und dann tritt die Nebenwirkung ein, dann finde ich nicht, dass man da sterben muss. So, wir haben also die Blase entfernen lassen. Es war eine schwere OP, das war nochmal 2 Wochen Krankenhausaufenthalt auf Intensivstation und danach nochmal normal. Aber er hat danach nochmal relativ gut gelebt, 1,5 Jahre, wir konnten grillen. Er war in Berlin, hat mich besucht, das war okay. Aber die Idee, anhand einer einzigen Diagnose, also eines diagnostischen Mittels, in dem Fall des Laborwertes, eine komplette, hochaggressive, latent tötende Therapie abzuleiten, war falsch. So. Das war dann auch besprochen mit allen versorgenden Ärzten. Das war falsch. So. Das war Nummer 1, mein Papa. Nummer 2, mein Schwiegerpapa. Mein Schwiegerpapa, ein gestandener Mann, wie man so sagt, Elektroingenieur, war also wirklich, als ich den kennengelernt habe, da hat sein Haus, also er war wirklich vor Kraft strotzend, war segeln, mit seinen Kumpels haben sie sich dann immer ein Segelboot genommen und sind, ich glaube Ostsee war das oder Nordsee, weiß ich nicht, jedenfalls sind sie da gesegelt, na? Und warum ich das erzähle? Mein Vater hatte, was ich zu dem Zeitpunkt, mein Schwiegervater hatte, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, Vorhofflimmern. So. Vorhofflimmern erkennt ja mittlerweile fast jede Smartwatch, jedenfalls die besseren. Das finde ich eine ganz tolle Sache, das ist, weil dieses Vorhofflimmern ist eine Dreckskrankheit und man kann die behandeln und lindern, werden wir nochmal eine Sondersendung dazu machen. Auf jeden Fall unbehandelt ist sie totale Scheiße. Weil, wenn der Vorhof anders schlägt als die Herzkammer, ja, dann entstehen da sehr gerne Thrombosen. Und es gibt eine zweite Krankheit, wo sehr gerne Thrombosen entstehen, das ist nämlich, wenn man Krebs hat, das neoplastische Syndrom. Und eine Seite des neoplastischen, also Neoplasm, also dieses neue Gewebe, der Krebs, der verursacht sehr häufig Thrombosen. So. Und wenn man halt Vorhofflimmern hat und eine Krebserkrankung entwickelt, von der man natürlich am Anfang nichts weiß, weil das sagt ja nicht Bescheid, da ist einfach da der Krebs, dann hat man natürlich 2 Faktoren, die eine Thrombosebildung extrem begünstigen. So, und die Geschichte verlief so. Mein Vater kam, Schwiegervater kam, den ich übrigens sehr mochte. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich mochte den wirklich sehr. Kam von einer Reise zurück, das heißt, er war segeln mit seinen Kumpels, Nordsee oder Ostsee, weiß ich nicht mehr, war beim Friseur und hat plötzlich ein kaltes Bein bekommen. Ui. Ja. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob es eine Venöse oder ein arterieller Verschluss war, egal. Ich glaube aber, dass da auch Fehler gemacht wurden. Aber zumindest hatte er eine Thrombose. Und kam, nachdem er vor ein paar Tagen vom Segeln zurück ist, mit einer Thrombose in die Klinik. Hier ins Lungenkrankenhaus um die Ecke. Also die haben auch andere Abteilungen, so, aber unter anderem ist seine Lungenklinik dabei, wo er später hinkam. Deshalb erwähne ich das jetzt schon. So, dann kam er mit seiner Thrombose hin und dann war aber schon der Verdacht da. Ich habe den auch mit meiner Frau schon besprochen, den Verdacht, weil er schon seit seine Schwäche war das Rauchen. Das hat er schon sehr, sehr früh in seinem Leben angefangen und auch ziemlich konsequent durchgezogen. Und ansonsten war das, wie gesagt, fleißiger Mann, er hat gut gegessen, da war nicht übergewichtig, der hat sich körperlich betätigt. Das Einzige, wenn man so will, hat fast kein Alkohol getrunken. Das einzige Manko war halt das Rauchen. Und Rauchen, ich bin wirklich offen für alles, aber Fakt ist, Rauchen ist scheiße. So. Und gut, dann kam er in die Klinik und dann war relativ schnell klar, also für uns war das klar, weil die Symptome auch so waren, vorher schon Druck und so, dass er vermutlich Lungenkrebs hat. In der Klinik hat aber keiner mit uns drüber gesprochen. Das heißt, mein Schwiegervater lag da auf einer in der Lungenklinik dann und sein Husten wurde behandelt und das Wort Krebs hat überhaupt keiner mitgenommen. Das fiel überhaupt nicht. sondern die Thrombose wurde behandelt und mit uns wurde gesprochen, dass es sehr schwierig ist, die Thrombose zu behandeln. Sie haben also versucht, die aufzulösen. Das hat nicht geklappt, weil seine ganze Hauptschlagader, die Aorta, voller Thromben ist, also richtig verklumpt und man hat die nicht aufgelöst bekommen. Na, sowas passiert halt, leider, wenn man Vorhofflimmern hat, die Tabletten absetzt, die das Verklumpen des Blutes verhindern, ja, die Antikoagulantien, weil das eben scheiße ist, wenn man im Garten arbeitet und es blutet immer ewig. So, und wenn man dann halt so ein Typ ist, der wirklich sehr viel zu Hause macht und eigentlich auch alles kann, was wirklich stimmt, und dann, wenn man sich mal schneidet, ewig blutet, dann setzt man die Tabletten halt ab, weil ehrlich, Vorhofflimmern tut null weh. Null. So, und man merkt auch scheinbar keinen Leistungsabfall. Jedenfalls war das so, mein Schwiegervater hat die Tabletten abgesetzt und dadurch hat er natürlich den Vorhofflimmern freien Lauf gelassen, Thromben zu entwickeln. Die Krebserkrankung kam dazu und dann war die Situation folgende. Nach der Diagnose, die wir aktiv erfragen mussten nochmal, konnte man folgende Therapie machen. Keiner. Null. Also weder Chemotherapie noch Operation, nichts. Es wurde überhaupt nichts gemacht. Er war also von, ich gehe segeln, komm nach Hause, geh zum Friseur, krieg ein kaltes Bein, geh mal zum Arzt, oh, ich habe eine Thrombose, bis zu gehen Sie mal nach Hause und sterben Sie in Ruhe, war das irgendwie anderthalb Wochen. Das war's. Und das war schon furioser Krankheitsverlauf. Er ist dann auch zu Hause, würde ich sagen, in wirklich sehr kurzer Zeit auch dann verstorben. Es war eine sehr aggressive Form. Es ist eh Lungenkrebs oder Bronchialkarzinom, ist eh sehr aggressiv. Und das war also wirklich unfassbar schnell ging das. Und weshalb ich das sage, ist, dass man, es nimmt einen keiner ab. So. Und der Krebs hat auch keine Meinung. Ja, also man kann jetzt gegen irgendwas sein, man kann Chemotherapie scheiße finden, man kann Krankenhäuser scheiße finden, man kann gerne zu alternativen Ärzten gehen, das kann man alles machen. Aber dem Krebs ist das scheißegal. So, also man stirbt oder man stirbt nicht, die Therapie hilft oder die Therapie hilft nicht, aber man kommt aus der Verantwortung nicht raus. Und was auf jeden Fall nicht hilft, ist eine Meinung, sondern bei Medizin oder vor allem bei der Onkologie, bei der Krebsmedizin, braucht man wirklich, finde ich, Wissen und bei Entscheidungen, die wirklich weitreichend sind, tut mir den Gefallen und fragt irgendjemand. Oder wegen mir lest auch nach. Aber irgendwas tun, was den ganzen Körper beeinflusst, ohne vorher nachzufragen oder genau zu wissen, wie die Blutgerinnung funktioniert oder wie Stofftransporte im Körper funktionieren, warum Wasser an welche Stelle vom Körper geht, warum wir das überhaupt ausscheiden können, wie es denn in die Blutgefäße kommt und wie es in der Niere ausgeschieden wird, da schraubt man gar nicht rum. So. Beispiel Nummer 2. Leider auch tot ausgegangen. Hätte vermieden werden können. Bronchialkarzinom, weiß man nicht. Aber der fulminante Krankheitsverlauf hätte auf jeden Fall abgebremst werden können. Und was war die Ursache? Eine weggelassene Tablette, weil es einen nervt, wenn man blutet nach der Gartenarbeit, wenn man sich da ein bisschen wehtut. So, jetzt kommen wir zu was Positiven. Meine Schwester. Aber so richtig positiv war das auch nicht. Aber es ist ein großes Beispiel dafür, dass die Selbstbestimmung ein wichtiges Instrument ist, ja, die jetzt zweimal nicht gut ausgeführt wurde bei meinen Geschichten. Bei meiner Schwester war das super. Zwar hatte meine Schwester einen Unfall, und zwar ist die auf dem Weg zur Post hingefallen, hat sich einen Arm gebrochen, kam dann in mein Heimatkrankenhaus, weil eben der Arm gebrochen war, und abends rief dann die Petra an, die Oberärztin, und sagt, ey, ja, deine Schwester ist hier, weißt ja, ist hingefallen, hat sich einen Arm gebrochen, ich habe mir gerade das Röntgenbild angeguckt, ganz im Ernst, das sieht aus wie eine pathologische Fraktur. Bedeutet, der Arm ist so leicht gebrochen, weil Krebs im Knochen gewachsen ist und dadurch der Knochen nicht mehr stabil war und deshalb gebrochen ist, obwohl sie nur leicht hingefallen ist. Oha! So. Dann war das so, dass man sich da in der Ärzteschaft besprochen hat und die Idee hatte, ja, das könnte eine Metastase sein, also dass der Krebs da ist er gar nicht gewachsen im Oberarm, sondern da ist er von einem anderen Krebs abgespült worden und da im Oberarm hängen geblieben. Und häufig passiert das, wenn man Krebs im Uterus hat. So grob, ne? Das war die Arbeitsdiagnose. Und dann war die Idee, meine Schwester am nächsten Tag doch aufzuschneiden und da reinzugucken, Gewebeprobe zu nehmen. Und in dem Fall wurde dann Petra dazu bestellt als Traumatologin. Hat man gesagt, Mensch Petra, hier, wir machen da Vorsprechungen, schneiden mal Bauch auf, gucken mal, nehmen da ein bisschen Gewebeproben, gucken, ob da Krebs drin ist. Und du kannst ja deinen Arm aufschneiden und nimmst auch Gewebeproben raus. So, und wenn ich das schon so bespreche, wie ich es gerade bespreche, merkt er schon, was ist das für eine Scheiße? Das ist wie, weiß ich nicht, 80er Italopop oder so. Wobei der eigentlich cool war. Aber auf jeden Fall macht man das nicht mehr so. Wir haben ja schon über die Krankenhausreform gesprochen. Es gibt mega viele schlimme Sachen durch die Krankenhausreform. Aber eine Sache ist gut. Die onkologischen Zentren, die entstehen, wo die wirklichen Spezialisten sind, wo es sich lohnt, sauteure Sachen hinzustellen, zum Beispiel im PET-CT, bespreche ich gleich noch, ja? So, die retten euch das Leben. Möglicherweise ist es scheiße, wenn man mit dem Fahrrad hinfällt auf dem Land, weil das nächste Krankenhaus so weit weg ist. Stimmt. Aber wenn man Krebs hat und kommt in so eine Klinik, die darauf spezialisiert ist, ist das erstmal zumindest besser als ein Krankenhaus, was das irgendwie zweimal im Jahr operiert. So. Und wir haben dann das so gemacht, ist halt natürlich, klar, ich kannte da alle, wir haben meine Schwester dann abgesetzt, also die OP wurde nicht gemacht, wir haben sie an die Uniklinik Jena verfrachtet, das war die Klinik, wo ich meine Fachausbildung gemacht habe, Anästhesie-Intensivtherapie, wo ich auch ein paar Leute kannte, und da wurde meine Schwester ganz grob geheilt. Die ist also da erstmal nach dem normalen Schema, also erstmal ist sie sehr gut diagnostiziert worden. Es gab von Anfang an Tumorkonferenzen, wo verschiedene Fachgebiete der Ärzte dabei waren. Da war also der Arzt dabei, der einen Arm operieren wollte, da waren Radiologe dabei, waren alle, haben sich besprochen und haben die Reihenfolge festgelegt. Lebensentscheidend. So, weil es gibt Positronen-Emissionstomographie. Das ist ein hochempfindliches, ich lese das gerade vor, aus radiologie.de. Ne? So, die Positronen-Emissionstomographie ist ein hochempfindliches Verfahren, bla bla bla, wo man im Prinzip sogar zellgenau das Körperinnere darstellen kann. Man sieht also eine einzelne Krebszelle. Meine Schwester hatte übrigens Blutkrebs. So, und irgendwann ist der Blutkrebs, wenn er so durch die Blutbahn schwebt, im Oberarm, im Knochen halt hängen geblieben, weil es da halt scheinbar zu eng war. Keine Ahnung. So, ich habe eine Kollegin, die hatte, da ist er in der Lunge hängen geblieben, da war die Arbeitsdiagnose, der hat Lungenkrebs und war dann eben auch ein insoliter Tumor. Also das heißt, insolit, das ist also nicht ein Klumpen, sondern das sind eben, da schwebt durch die ganzen Blutbahnen. Machen wir mal eine eigene Sendung drum, jetzt geht es um die Geschichte. Also, dann hat man also dieses PET-CT, das heißt das abgekennt, ne? Also Positronen-Emissionstomographie gemacht. Dadurch hat man gesehen, dass meine Schwester ziemlich viele Krebszellen hat im Körper und hat eine Chemotherapie gemacht. Als nächstes, und das war kriegsentscheidend, hat man nach der Chemotherapie normale bildgebende Verfahren gemacht, die man früher auch gemacht hat, die total super sind, ja? Und die waren perfekt. Meine Schwester war geheilt. Aber Uniklinik Jena, unwahrscheinlich gut, also es gibt wahrscheinlich viele unwahrscheinlich gute Krebszentren, das war halt jetzt die Uniklinik Jena, die haben darauf bestanden und bei der Krankenkasse durchgesetzt, dass ein zweites PET-CT gemacht hat, was in der Krankenkasse eigentlich nicht mehr bezahlt wird, also hat man dann Widersprüche gemacht, bis die Krankenkasse zugestimmt hat, dass ein zweites PET-CT gemacht hat, obwohl ja eigentlich meine Schwester geheilt war. Und siehe da, beim zweiten PET-CT hat meine Schwester geleuchtet. Voller Krebs. War in den anderen bildgebenden Verfahren einfach noch nicht zu sehen. War noch zu früh. Man konnte also dann eine zweite Therapie zeitnah ansetzen. Man hat dann eine Stammzelltherapie gemacht. Und durch die zweite Therapie ist meine Schwester gesund geworden. Die Alte ist wie ein Turnschuh. Ne? Und also wir haben uns, es war natürlich, also wir waren schon immer, meine Schwester, ich bin Nesthäkchen zu Hause, meine Schwester war immer so ein bisschen wie meine Zweitmama, die hat immer auf mich aufgepasst, das war jetzt die Chance, wo ich auf sie aufgepasst habe, Ne? Sie hatte ihren 60. Geburtstag auf der Krebsstation und ich durfte sie dann trotz Pandemie und trotz eigentlich der gefährlichen Situation bei der Chemotherapie, dass man da Keime einschleppt, durfte ich mich dann so steril verkleiden, dass ich meine Schwester zum 60. Geburtstag besuchen durfte. War also ihre eigene einzige Person nach draußen, die Brücke. Und durch diese Therapie durch diese Eigenverantwortung, was zugegebenermaßen nur so gut geklappt hat, weil ich natürlich da gearbeitet habe in der Klinik, weil mich die Leute kannten, weil die mich angerufen haben. Aber durch dieses eigenverantwortliche Handeln hat meine Schwester nicht nur überlebt, sondern die ist jetzt seit mehreren Jahren krebsfrei und ihr Oberarzt, das ist irgendwie ganz witzig, ne? Oder was heißt witzig? Das finde ich total gut. Das ist wie, die gehen da immer noch hin, also wird da immer noch untersucht und ihr Oberarzt, der sie behandelt, sagt jetzt normalerweise, was ist jetzt nach seiner Erfahrung, arbeitet er seit sehr, 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 sehr vielen Jahren, nach so vielen Jahren, die sie jetzt krebsfrei ist, mit der Krebsform, die sie hatte, ist das Ding durch. Heißt jetzt nicht, dass sie noch einen anderen Krebs mehr kriegen kann in ihrem Leben, aber eigentlich hat sie es geschafft. Komme mich oft in Berlin besuchen, also ist wirklich, ich bin sehr, sehr froh. Und das wäre möglicherweise nicht so gut ausgegangen, wenn wir die Kurve nicht bekommen hätten, sie vom OP-Plan zu nehmen. Und keiner hat es böse gemeint. Das war einfach, früher hat man das so gemacht, aufschneiden, reingucken, Gewebe rausnehmen, mal gucken, ob es Krebs drin ist. So. Heutzutage ist es wirklich wichtig, man geht in ein großes Krebszentrum. Das gibt es überall. Ja, ob das Leipzig ist, Halle ist, Jena ist, München, Hamburg, keine Ahnung, Hannover. Das findet ihr. Sucht das raus, geht dahin, lasst euch da beraten und macht das. Es geht euch auf jeden Fall nicht schlechter. So. Das war der Fall, der überlebt hat. Jetzt kommt der vierte Todesfall. Und zwar meine liebe Freundin, ich sage jetzt den Namen nicht, so, letzte Woche waren wir auf der Trauerfeier. Und das war auch die Idee, dass ich heute diese Extrasendung mache ohne Gesprächspartner, sondern nur über Krebs und auch nur Geschichten erzähle. Ich will nicht so tief reingehen. Jeder muss sich selbst beraten lassen. Jeder muss das selbst entscheiden, was er macht. Sondern ich erzähle einfach die Geschichte und jeder kann sich daraus ableiten, was er möchte. So. Aber man stirbt eben an Krebs ziemlich schnell. Und wie gesagt, die eigene Meinung ist dem Krebs egal. Der tötet trotzdem. Warum erzähle ich das? Meine liebe Freundin, die am Brustkrebs gestorben ist, Oktober, auch Pinktober genannt, wie gesagt, der Aufmerksamkeitsmonat für Brustkrebs, hat einen Knoten festgestellt in der Brust. Ich mache das so kurz und unemotional, wie ich es kann, weil ich bin wirklich, das hat mich sehr mitgenommen. Und wir waren immer in Kontakt. Ich kenne sie und ihren Mann seit, weiß ich nicht, ich glaube 1990 oder so. Ganz feine Menschen, sehr, sehr kluge Menschen, wirklich. Also, das. Wenn es das gibt, wirklich extrem feine, kluge Menschen, sehr gute Freunde. Aber halt mit einer exklusiven Meinung, was die Medizin betrifft, sehr kritisch, was okay ist. Und wir waren dann so im Gespräch mit ihrem Mann oder ich habe mit ihm telefoniert. Wir telefonieren einfach immer mal und er sagte, ja, meine Frau ist jetzt schon seit längerem krank. Ich sage, ach du meine Güte, ne? So, was hat sie denn? Ja, Brustkrebs. So, nun weiß ich nicht, ob das hier in meinem Podcast schon rauskam, habe ich sehr, sehr viel mit Krebspatienten zu tun im ambulanten Bereich, wenn die Infusionen brauchen, wenn die spezielle intravenöse Zugänge brauchen, die ich dann lege, bla bla bla. Und dann kenne ich natürlich dann auch zumindest grob die Behandlungsschemas und auch die Diagnostik und fragte dann, wie es denn gewesen ist, was man gemacht hat, für welchen Weg man sich entschieden hat. Und die Antwort war für gar nichts. So. Und dachte ich erst mal so, gar nicht, ist jetzt wirklich wenig. Und der Entscheidungsbaum war also so, dass man auch die Ausdrucksweise der Schulmedizin einfach nicht vertraut hat. Der Industrie, die die Chemotherapie herstellt, absolut misstraut hat. Ich sage das jetzt wortwörtlich, kein Geld in den Rachen schmeißen will. Jetzt behaupte ich nicht, dass in der chemischen Industrie oder in der überall gute Menschen arbeiten oder so, aber in der Autoindustrie glücklicherweise auch nicht. Und wir fahren auch Autos und die haben auch Auto gefahren. Jedenfalls war die Entscheidung, dass keine Therapie erfolgt. So, es erfolgte also keine Operation. Es erfolgte auch nur eine sehr geringe Diagnose. Also die Arbeitsdiagnose stand Brustkrebs, ist man da nicht mehr zum Arzt. Und hat sich dann in der alternativen Medizin belesen und umgehört, hat dann eine Familienaufstellung gemacht, weil man versucht hat, den Grund für die Erkrankung herauszufinden. Und das kann man alles machen und möglicherweise liegt da auch die Wahrheit, kann sein. Aber das hat jetzt der Krebserkrankung irgendwie nicht so, das hat die nicht beeindruckt. Und die ist dann einfach fortgeschritten. So, und das bei Brustkrebs ist es wirklich sehr, sehr, also es ist wahrscheinlich bei keinem Krebs irgendwie schön, sowieso nicht. Aber da ist es halt so, dass der Krebs dann anfängt, der Brustkrebs nach außen zu wachsen. Dann läuft da 24 Stunden untergegangenes Gewebewasser, Eiter aus der Wunde heraus. Es gibt also dann ein Loch und am Ende war das so, dass eigentlich ja da mehr Krebs war als gesundes Gewebe am Oberkörper. So, und das Problem ist, wenn man dann, also wie in dem Fall, merkt, oho, das war jetzt vielleicht doch keine gute Idee. Das hat nicht gut geklappt. So, okay, ich entschließe mich zu einer Therapie, dann, ihr werdet das vermuten, kann man natürlich gar nichts mehr machen, weil natürlich alle krebsspezifischen Erkrankungen, das neoplastische Syndrom, alle Sachen fortgeschritten sind und irreversibel sind. So. Es blieb also dabei, dass man natürlich in diesem massiven Befall kann man nichts wegschneiden. Man kann also nicht den Oberkörper wegschneiden, ne? Und die Chemotherapie hat dann natürlich auch keine Chance mehr, ne? Wenn es so massiv ist. Und sie ist dann leider auch gestorben an dieser Krebserkrankung. Und der falsch eingeschlagene Weg, das muss man einfach so sagen, war ganz am Anfang, weil man aus einer Meinung heraus zur Medizin, das war so, es war kein Wissen, es war sowieso kein Fachwissen, aber es war auch nichts. Es war wirklich eine Meinung, es war eine Haltung, die ich absolut respektiere. Ja, kann jeder machen. Und aber die Entscheidung trägt der Körper manchmal nicht mit. So. Und der Körper hat es definitiv nicht mitgetragen, er ist nämlich einfach dann an Krebs gestorben. Und deshalb plädiere ich dafür, jeder darf seine eigene Meinung haben, was die Medizin betrifft, was die Behandlung betrifft, die Antivandromedizin, Heilpraktiker, jeder Zweig der Medizin, die ganzheitliche chinesische Medizin, alles hat seine Berechtigung und alles kann angewandt werden, aber dann lasst die Medizin machen und lasst nicht eure Meinung euren Körper beherrschen. Ansonsten macht der Körper vielleicht auch was eurer Meinung nicht entspricht. Okay, das war unsere Sendung 4 Geschichten über Krebs. Leider sind 3 tödlich ausgegangen. Eine positive gab's. Ich hoffe, ihr schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Es wird zu jedem einzelnen Thema Sendungen geben, wo wir das genau besprechen. Wie gesagt, als nächstes freue ich mich, oder als, je nachdem, wann die Zeit hat, freue ich mich auf die Chefärztin der Urologie vom Unfallkrankenhaus Berlin. Dann besprechen wir natürlich die Krebserkrankungen, die Ihren Bereich betreffen, ganz genau. Und auch das PET-CT werden wir nochmal ganz genau besprechen mit einem Radiologen. Und achtet auf euch. Bis dahin. Tschüss.